Sitz. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
Hallo Jens.
Hallo Gerolf.
Wir haben ja an diesem WM-Wochenende beide so unsere Beobachtung gemacht und die wollen wir hier jetzt ein bisschen besprechen. Leg doch einfach mal los, was hat dich denn besonders fasziniert?
Was hat mich besonders fasziniert? Also ich glaube, das Beeindruckendste an dem Wochenende war, wenn man beide Rennen gesehen hat, die Elite-Rennen der Frauen und der Männer, die an unterschiedlichen Tagen stattfanden, nämlich am Samstag und am Sonntag, wie krass der Rennverlauf von der Bodenbeschaffenheit geprägt war. Und dazu muss man wissen, dass der Boden da in Luxemburg am Samstag noch ganz festgefroren war, da taute es schon so ein bisschen an und der Kurs war wahnsinnig schnell, der war wahnsinnig rutschig und es kam enorm auf Fahrtechnik an und dann zog ja so ein Regengebiet darüber und es wurde, ich weiß nicht, ich glaube 15 Grad wärmer oder so und das hat den Boden herrlich aufgeweicht und dann waren so 5 Zentimeter Schlammschicht und die Männer am Sonntag, die mussten da so richtig durchkneten und das war ein ganz anderes Fahren, wie man das beobachten konnte. Das war echt spannend, ja.
Sag mal genau, was du da beobachtet hast im Unterschied?
Ja, die Fahrweise. Also es gab dort ganz fiese Abfahrten, kurvig und so abfallend zur Seite. Und da hat man gesehen, dass die Frauen da extrem vorsichtig rangehen mussten. Und teilweise war das so, dass sie abgestiegen sind und runtergelaufen sind und dabei genauso schnell waren wie die, die gefahren sind. Und bei den Männern, die sind da einfach runtergebrettert, ohne Rücksicht. Und auf den Geraden, da war es halt so, dass die Frauen richtig schnell geworden sind. Und die Männer, die haben da richtig zu kämpfen gehabt, um durch den Schlamm zu kommen. Das war echt spannend. Und da kann man ganz gut sehen, wie dieser Sport und diese Rennverläufe auch von dem Boden abhängig sind und die diese Rennfahrer oft erst am Renntag sich vorbereiten können, was auf sie zukommt und damit konfrontiert werden. Und das macht die Sache echt spannend.
Und gerade weil du von runterschießenden Männern und an manchen Stellen eiernden Frauen gesprochen hast, das war ja auch andersrum, ne? Also ich kann mich an diese Schikane, die so hängend war, erinnern, wo man dann quer zum Hang fahren musste und dort die Leute mit ausgestreckten Beinen, also zum Hang gestreckt, falls sie doch umstürzen, gefahren sind, wo Fahrer versucht haben, da zwischen diesen kleinen Ruinen, die da noch an der Seite waren, da irgendwie durchzukommen. Und das war ein wahnsinniges Geeier in dieser Abfahrt. Dann hat unten die Traktion abgerissen und sie sind dann so ein bisschen geslidet und dann hat der Reifen wieder gegriffen. Ja, das war ziemlich krass anzusehen. Und irgendwie ist mir dabei wieder klar geworden, dass dieser Sport, ja, und dieses Sportgerät so ein bisschen, ich will mal sagen, unterrüstet ist. Ja, also man fährt halt mit doch relativ dünnen Reifen und ohne Federung auf einem doch schon ziemlich harten Kurs. Und das macht es dann auch wieder aus, dass das total spannend macht. Und das ist halt einfach wahnsinnig unvorhersehbar gewesen, was da alles passiert ist.
Ja, absolut. Also es sah fahrerisch manchmal tatsächlich so aus, als hätten sie nicht alles unter Kontrolle und wenig professionell und als sitzt man zum ersten Mal da drauf. Aber das ist schon echt so, dass es wahnsinnig auf die Fahrtechnik des Fahrers ankommt und weniger aufs Material. Aber da gibt es eine Ausnahme und das ist halt der Reifen. Also der Reifen ist das A und O. Das Fahrrad ist irgendwie fast egal, solange die Schaltung und die Bremsen funktionieren. Aber bei den Reifen sind sie halt sehr aufmerksam, die Fahrer. Und das ist halt auch so, dass das Spezialanfertigungen sind, die handgemacht werden und sich da auch kein Fahrer an den Sponsor bindet, um irgendwas fahren zu müssen, sondern sie wollen da echt freie Hand haben. Und wenn man das mal sieht bei so einem Profirennen, wenn man da mal ist, wie die da anreisen, dann wird einem das auch schnell klar. Also die haben dann irgendwie so 3 oder 4 Fahrräder dabei, so Ersatzräder und Unmengen an verschiedenen Laufradsätzen mit verschiedenen Reifen, sodass sie da echt immer wechseln können und auch kurz vorm Rennen noch sich entscheiden können, jetzt fahre ich doch ein anderes Profil oder eine andere Gummimischung. Und das ist da echt ein Schlüsselfaktor. Der Reifen als Kontakt zum Boden kann über Sieg oder Niederlage entscheiden und da wird ganz viel Energie reingesteckt, ja.
Ja, und der ist nur 33 mm breit und du hast ja schon gesagt.
Der ist nur 33 mm breit und wird mit weniger als 2 Bar Druck gefahren. Das ist viel zu wenig, wenn man als Normalfahrer da drauf gucken würde. Also die setzen sich drauf und der Reifen ist fast platt. Aus dem einfachen Grund, weil der rollt dann ein bisschen geschmeidiger und dann gibt das letzte Quäntchen Grip noch und da wird immer haarscharf an der Grenze zum Durchschlag gearbeitet, wo der Reifen dann platt ist. Aber das ist echt der Schlüssel zum Erfolg in dem Sport.
Ja, Und ich finde das mindestens an zwei Stellen faszinierend. Also erstens, wie du schon gesagt hast, es kommt vor allem auf den Reifen an und gerade dieser ist aber nicht sponsorengebunden, ja, wo man jetzt denken könnte, okay, das kann sich jetzt jemand richtig viel kosten lassen, dass da jemand auf dem richtigen Reifen am Start ist, aber es ist eben gerade nicht so. Und dann eben auch, dass das so ein, naja, das ist so ein Mythenthema, ne? Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt unergründet, aber ich finde, das hat schon so einen gewissen Voodoo-Anklang, wo man dann da experimentiert, was man da jetzt nimmt, was man da fährt, welchen Druck man fährt und das in wahnsinnig kleinen Bereichen variiert. Und wenn wir beim Thema Reifen sind, ne, haben wir ja gesehen, jeder hat sich gefragt und es gibt inzwischen auch ganz viele Artikel dazu im Netz, was sind das für Reifen, auf denen Wout van Aert da fährt mit dieser grünen Lauffläche. Und dazu, das finde ich völlig abgefahren, muss man wissen, dass diese Reifen handgemacht sind von einem kleinen Betrieb in Holland. Da sind also ganz wenige Menschen angestellt und die bauen diese Reifen von Hand. Es sind Schlauchreifen, die werden auf die Räder draufgeklebt und jetzt hat man dort das Profil eines Reifens draufgeklebt, dieses grüne Profil, dieses Michelin Matt, der vor 17 Jahren vorgestellt wurde und den es schon einige Jahre nicht mehr gibt. Das ist also ein Reifen, der ist gar nicht mehr erhältlich. Und den hat Wout van Aert von seinem Betreuer und Trainer Niels Albert, der selbst mal Juniorenweltmeister war, bekommen und ist dann halt mit diesem Reifen, der so alt ist, dort tatsächlich Weltmeister geworden.
Ja, das ist echt eine schräge Geschichte. Also den Reifen gibt es, glaube ich, jetzt schon 15 Jahre nicht mehr. Und so alte Hasen, die haben das sofort gesehen, einfach an dieser hellgrünen Farbe. Wenn alle anderen schwarze Reifen waren und Wout van Aert fährt ein schwarzes Rad mit einem hellgrünen Reifen, das war sofort sichtbar. Und an dieser Farbe hat man diesen Reifen halt sofort erkannt. Jeder, der in der Zeit schon mit Radsport zu tun hatte, wusste, diese Farbe ist ein alter Michelin-Reifen. Und das ist natürlich schräg und das spricht auch schon wieder für diese Geheimniskrämerei und diese Voodoo-Geschichte, was die sich da alles für Tricks einfallen lassen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die an diesem Reifen mit dem Messer das Profil irgendwie noch ein bisschen zurechtgeschnitten hätten, um ihn noch mehr zu optimieren. Und ganz spannend war, wenn man dieses Rennen gesehen hat, durch diese hellgrüne Farbe konnte man ganz toll sehen, wie sich der Reifen verhält. Nämlich, dass der in Abfahrten, im Schlamm, wo der bremsen musste und wo der so reingestockt ist, dass der sich dazugesetzt hat und dann auch dunkel und schwarz wurde, dann hatte man diese Farbe nicht mehr gesehen. Und sobald er beschleunigt hat und schnell geworden ist, dann hat sich das alles wieder freigespült und die waren halt wieder grün. Und ja, daran kann man auch mal sehen, wie krass diese Wissenschaft ist, also wie sich so ein Reifen verhalten muss, damit er da wirklich den Bedingungen gerecht wird. Und wie gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Bedingungen und so wie es Bedingungen gibt, gibt es da auch unterschiedliche Reifen. Und jeder hat da irgendwie so sein eigenes Patentrezept und das ist echt schön zu sehen, ja.
Ja, und man kann das bei keinem anderen Reifen eigentlich so gut erkennen, wie schnell das geht,
das stimmt, ja.
Wie schnell da der Dreck wieder weg ist. Und dann, was es ja für mich noch so ein bisschen toppt, ist, also ein 17 Jahre altes Profil wird auf einem handgemachten Reifen gefahren an einem Fahrrad, das ausgerüstet ist mit einer hydraulischen Scheibenbremse. Das hat sich ja inzwischen auch schon weitestgehend durchgesetzt. Oder nein, es hat sich komplett durchgesetzt, zumindest da im Herrenfeld hat man das gesehen. Aber die Schaltung wurde und wird mit Funk betätigt. Ja, das ist also noch ein Vorserienmodell, man kann das noch gar nicht kaufen. Es gibt also keine Kabel und keine Drähte mehr zwischen den Schalthebeln und Schaltwerk und Umwerfer. Und dieses Zusammenspiel dieser Klassikerreifen mit dieser topmodernen Gruppe, das hat mir dann ja zumindest die technische Faszination dieses Sports dann nochmal vor Augen geführt, weil man dann halt so unorthodoxe Komponentenwahl trifft, was man ja im Straßenradsport oder auch im Gelände nicht hat ansonsten. Und damit ist das Thema Cyclocross-Weltmeisterschaft 2017 in Luxemburg natürlich noch lange nicht erschöpft. Wir werden im Podcast weiter darüber sprechen. Ich sage aber schon mal an dieser Stelle vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank für den netten Nachmittag im kleinen Radladen.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Und damit sind wir im Podcast und da können wir gleich mal fortsetzen. Ne? Also wir waren an dem Punkt, dass die, ich will nicht sagen prähistorischen Reifen, aber schon so ein altes Modell zusammenkommen mit dieser hochmodernen Funkschaltung. Ja, und das ist diese Kombination, zumindest im Sportbereich, eigentlich, ich kenne es nur aus dem Crosssport.
Ja, das stimmt. Ja, prähistorisch würde ich auch nicht sagen, aber es mutet schon so ein bisschen archaisch an, wenn man dann so das hochgezüchtete restliche Material sieht. Also da fahren sie echt so ein bisschen Weltraumtechnik, das Neueste vom Neuesten. was natürlich auch ein Vorteil ist. Also früher gab es immer das Problem mit den verdreckten und verschlammten Baudenzügen, dass dann die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert und hängt, und mit den Bremsen genau das Gleiche. Und man sieht es auch daran, dass die heute nicht mehr so oft die Räder wechseln. Also das war früher so bei solchen verschlammten Kursen, dass die bei jeder Runde, und die Runden sind ja kurz, so 1 bis 2 Kilometer, in dieser Wechselzone die Räder gewechselt haben. Also dieses verschlammte Ding abgestellt, vom Betreuer ein neues geschlappt, und dann wurde das abgekerchert und in der nächsten Runde wieder gewechselt. Und jetzt am Sonntag sind die wirklich viele Runden damit durchgefahren, und nur im Ausnahmefall, wenn es wirklich einen Defekt gab, sind die da rangefahren. Und das ist mit elektrischer Schaltung und hydraulischen Bremsen echt ein Vorteil. Da kann das nicht mehr so verdrecken und verschlammen, und die Räder funktionieren einfach länger und besser.
Ja. Jetzt gibt es ja noch ein paar Punkte, glaube ich. Was ist dir denn noch aufgefallen? Mal von den Reifen und von der Schaltung weg.
Ja, grundsätzlich war es mal so wieder gut zu sehen, dass in diesem Sport, bei diesen Crossrennen, so das Material, was echt so auf Kante genäht ist teilweise, dir komplett das Rennen versauen kann. Ne? Also da gab es viele Situationen, wo Leute aufgeben mussten wegen Materialdefekten, denen da der größte Tag des Lebens versaut wurde.
Ich fand das auch sehr bezeichnend und zum Staunen, den Zieleinlauf der Herren, in welchen Abständen die da reinkamen und wo man genau gesehen hat, bei vielen ist es hier, naja, nicht nur eine Frage der Technik, also ne, die körperliche Belastung und die Fitness und die Fahrtechnik, die dahinter steht, die beleuchten wir jetzt ja nicht so in diesem Gespräch, aber die Fahrradtechnik hat da wirklich ganz vielen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also da kam jemand mit abgerissenem Schaltwerk rein, und dann kam einer, der rollte da noch, oder es war der gleiche, der rollte so mit einem Fuß auf einem Pedal und hat sich mit dem anderen Fuß abgestoßen, und dann hat jemand, glaube ich, auch geschoben, und man hat den Leuten angesehen, dass sie halt nicht nur von dieser Rennanstrengung erschöpft waren, sondern auch wirklich mit diesem Material zu kämpfen hatten. Es gab ja dann sogar auch Tränen beim zweiten bei Van der Poel. Und das ist einfach natürlich für die Jungs und Mädels, die da fahren, eine wahnsinnig harte Geschichte, hat es aber für mich enorm spannend gemacht, auch da zu schauen, was ist da jetzt passiert, was könnte jetzt bei dem sein.
Man fühlt dann auch so mit, ne? Also das tut einem dann auch selber so leid, weil man auch sieht, wie sie leiden, weil sie eigentlich nichts dafür können. Also wenn da jemand irgendwie so ein abgerissenes Schaltwerk hat und es passiert ja kurz nach der Wechselzone, du darfst halt nicht zurück, du musst den Kurs halt in eine Richtung bewältigen. Und da war dann so ein junges Mädel, das dann ihr Rad schultern musste und die 2 Kilometer halt joggend zurückgelegt hat, bis sie da in die Wechselzone gekommen ist. Und dort wurde ihr dann gesagt, ja, du kannst nicht mehr weiterfahren, du bist überrundet, du wirst jetzt aus dem Rennen genommen. Und da fließen dann halt schon echt Tränen. Und wie viele es da erwischt hat auch wieder. Also gebrochene Rahmen bei einem Massensturz, weil die Strecke halt so eng ist und die bei einem Massenstart erstmal alle vor wollen. Überholmöglichkeiten sind kaum da und das Feld zieht sich sofort in die Länge und deswegen muss man da beim Start sofort vorne sein, und das wollen natürlich alle. Und da gab es beim Frauenrennen auch einen großen Massensturz, wo einige ausgeschieden sind. Und das ist auch hoch emotional, geht es dazu. Ja,
ja, nun hat es ja in beiden Rennen auch so einen Schlüsselmoment gegeben, der das dann letzten Endes entschieden hat. Lass uns die beiden Schlüsselmomente doch nochmal kurz zusammentragen.
Ja, also das Frauenrennen, das hat auf jeden Fall ein Materialdefekt oder eine Materialgeschichte entschieden. Da ist die Marianne Voss, die den Sieg eigentlich schon in der Tasche hatte, mit einem relativ großen Vorsprung auf die zweite. Ihr ist da in so einer Kurve irgendwie, sie ist, glaube ich, mit dem Vorderrad weggerutscht, nur ein kleines bisschen, und vermutlich ist sie dann noch an den Schaltknopf gekommen vom Umwerfer, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist ja die Kette runtergefallen, und als sie wieder sich aufs Rad gesetzt hat, hat sie ins Leere getreten. Und dann musste sie runtersteigen, musste die Kette dort mit aller Gewalt wieder aufs Kettenblatt ziehen, und das hat sie fast 20 Sekunden gekostet, und in der Zeit wurde sie von der zweiten überholt. Und den Zweikampf, den sie sich dann an der Spitze geliefert haben, den haben sie verloren. Das war definitiv ein Materialdefekt.
Ja, das war materialabhängig, aber ihr habt euch das ja, glaube ich, in der Redaktion nochmal angeschaut, was da genau passiert ist und woran es liegen könnte. Da gibt es eine Theorie, ne?
Ja, gibt es eine Theorie. Also wir haben es nicht nur einmal angeschaut, sondern ungefähr 20 Mal. Und das ist also so, dass die Marianne Voss, die fährt so ovale Kettenblätter. Ne? Das machen manche Profis, weil sie meinen, damit runtertreten zu können. Und das in Verbindung mit dieser elektrischen Schaltung, das wissen wir aus Erfahrung, das funktioniert nicht besonders gut zusammen. Also die Kettenblätter schalten schlecht, weil sie eben nicht rund sind und sich der Abstand zur Umwerfer ändert. Und ja, wir haben schon die Vermutung, dass es darin gelegen hat. Also dass die Kette runtergefallen ist und dass sich dann als sie das dann durch Schalten beheben wollte und dass sie die Kette wieder aufs Kettenblatt hebt, dass sich dort einfach alles verklemmt hat. Und sie musste echt mit roher Gewalt ran und es hat einfach eine gefühlte Ewigkeit gedauert für einen Profirennen.
Ja.
Denke ich mal schon, dass ihr das einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Kurzer Verweis, gibt es ja auch ein prominentes Beispiel, wer noch mit so eirigen Kettenblättern fährt und dem die da nicht runterfällt, weil es einfach nicht so rumpelt.
Ja, Christopher Froome, der hat auch ovale Kettenblätter. Da rumpelt es nicht so und ich glaube, er hat auch einen Kettenfänger unten dran, dass das nicht passieren kann, dass Marianne da keinen gehabt hat. Warum, kann ich mir nicht erklären, aber war auf jeden Fall ein Fehler.
Okay, und der Moment, der das Herrenrennen entschieden hat oder dazu mit beigetragen hat?
Ja, das waren Platten und ein Hinterraddefekt, also die Luft aus dem Reifen. Und das waren diese Abfahrt, ne? Und also er war schon ein bisschen zurück. Ich glaube, Wout van Aert hätte das Rennen auch gewonnen. Aber das ist Spekulation. Jedenfalls hat es den Van der Poel auf jeden Fall aus dem Rennen geworfen. Der ist in der Abfahrt, glaube ich, unten, als es dann so auf diese Straße ging, in so eine Absperrung reingeknallt mit dem Hinterrad und hatte dann keine Luft mehr im Hinterreifen und das auch, ich glaube, nur ein paar hundert Meter nach der Wechselzone und musste fast eine komplette Runde mit dem platten Hinterreifen zurücklegen. Konnte noch fahren, aber hat viel zu viel Zeit verloren. Irgendwie so 15 Sekunden oder sowas. Und dann ja, hat er Van Aert in der Tasche gehabt. Das war auch wahrscheinlich ein Materialfehler, der da zumindest zur Entscheidung mit beigetragen hat.
Ja, und an der Stelle wollen wir es nochmal erwähnen. Also gewonnen bei den Damen hat Sanne Kant.
Überraschung, ja.
Und bei den Herren Wout van Aert aus Belgien. Und was mir auch noch aufgefallen ist, zumindest beim Herrenrennen, weil ich mir das in ganzer Länge angeschaut habe, ist, dass da alle mit Scheibenbremsen unterwegs waren. Und ja, das ist auch was, was eher ein jüngeres Phänomen ist und ja auch ein beliebtes Thema hier bei uns im Antritt. War das bei den Damen auch so?
Ja, nicht ausnahmslos, aber doch die Mehrheit. Auch da hat sich es inzwischen fast durchgesetzt. Interessant ist, bei den Junioren gab es kaum Scheibenbremsen. Da sind fast alle nur noch mit Kantibremsen gefahren. Aber das hat meines Wissens den Grund, dass die Junioren immer so die Saisonreste von den Profis kriegen, ne, und dann damit fahren. Also letztes Jahr ist noch die Hälfte ungefähr auf Kantis gestartet. Mhm. Das weiß ich noch. Da haben wir das mal so durchgezählt ungefähr. Dieses Jahr ist halt komplett, also es hat sich komplett gewandelt. Und dass die Junioren mit den Kantis Bremsen fahren, das hat diesen Hintergrund halt. Die kriegen dann immer das Material von den Alten. Deswegen waren bei denen nur Vereinzelte mit Scheibenbremsen unterwegs. Das ist echt interessant zu sehen.
So viel kann man also ablesen, wenn man sich so ein Rennen in so einem ja, faszinierenden Sport anschaut. So spannend kann das sein, mit dem Stollenrennrad mitten im Winter quer durch den Dreck zu fahren. Oder auch einfach nur zuzuschauen. Mir hat es großen Spaß gemacht, das zu tun und mit dir darüber zu sprechen. Ich empfehle unbedingt den UCI-YouTube-Kanal. Da kann man sich das Rennen nochmal anschauen. Wir werden das auch einbinden in den Online-Artikel zu diesem Gespräch. Und ich sage danke, Jens.
Ich sage danke, Gerold.
Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.